Ich würde das schon so sehen, dass wir in multiplen Krisenzeiten leben und dass das natürlich eine Belastung ist für Jugendliche, junge Erwachsene. Und dass durch das Essen, durch die Ernährung ein Gefühl entstehen kann, ich kann das jetzt kontrollieren, ob ich jetzt dieses Nahrungsergänzungsmittel nehme oder mich vegan ernähre oder wie auch immer. Das heißt, Essen kann dann zu einem Kontrollmechanismus werden in einer Welt, die mir sonst sehr unkontrollierbar erscheint.
Geschmacksverstärker.
Der Foodwatch Podcast.
Gemeinsam mit euch entlarven wir die Tricks der Lebensmittelindustrie und machen uns stark für gesundes und nachhaltiges und ehrliches Essen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Geschmacksverstärker-Podcasts. Mein Name ist Dario Samani. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich möchte heute über Food Noise reden, der Lärm ums Essen. Warum auf einmal so viele Leute darüber reden, wieso der Lärm ums Essen uns krank machen kann und wie wir damit umgehen können. Dafür habe ich mir eine Expertin ins Foodwatch-Büro geholt, Ulrike Gisch. Sie ist Professorin für Ernährungspsychologie an der Universität Gießen und sie forscht unter anderem zu neuen Ansätzen zur Behandlung von Essstörungen und Adipositas sowie zu intuitivem Essverhalten. Hallo Frau Gisch.
Guten Morgen.
Ja, Food Noise. Ich muss gestehen, ich kannte den Begriff bis vor kurzem gar nicht. Und dann poppt er ja immer wieder in meinen Social Media Timelines auf. Vielleicht kannst du mir kurz erklären, was Food Noise eigentlich ist.
Also, wenn wir Food Noise von Englisch auf Deutsch übersetzen, dann würde ich es klassisch mit Lebensmittellärm übersetzen. Und hinter dem Begriff stehen eigentlich anhaltende Gedanken übers Essen. Also, dass ich mir ständig Gedanken mache, was esse ich, wann esse ich das nächste Mal, teilweise auch, wie viel Kalorien habe ich jetzt gegessen. Und das sozusagen so, wie es bislang definiert ist, dieser Lärm im Kopf, diese anhaltenden Gedanken über Lebensmittel, über Essen, über Ernährung negative Folgen mit sich bringen, in sozialer, psychischer oder physischer Weise. Das heißt, Menschen können sehr belastet sein durch diesen Lebensmittellärm und das kann wirklich den Alltag beeinträchtigen.
Wie entsteht dieser Lärm? Also was sind die Reize, die auf die wir anspringen?
Also Essen ist ja allgegenwärtig. Also wir stehen morgens auf und sofort in der Regel trinken wir vielleicht ein Glas Wasser oder frühstücken, bis wir abends ins Bett gehen und manche Menschen wachen sogar nachts auf und gehen an den Kühlschrank. Das heißt, Essen ist ein essentieller Bestandteil unseres Lebens. Und wenn wir es auch lebensgeschichtlich sehen, dann ist es ja auch so, dass wenn wir geboren werden, das Erste, mit was ein Säugling macht, ist an die Brust oder an die Flasche zu gehen. Das heißt, von Beginn an unseres Lebens ist eigentlich Essen ein essentieller Bestandteil. Das heißt, es ist natürlich auch klar, dass das etwas ist, worum sich dann auch ja, Fixierungen oder Beschäftigungen von Menschen kreisen. Und meistens hat das sozusagen auch einen Hintergrund, dass es jetzt das Essen geworden ist, worum sich Menschen Sorgen machen.
Und konkrete Reize, also wenn ich jetzt durch den Alltag gehe, was ist das genau? Also sind das Plakate, Werbung oder was ist das genau?
Also das kann natürlich einmal von außen kommen. Ja, also ich laufe durch die Stadt, ich sehe Werbung, ich öffne mein Handy, ich sehe Werbung, ich gehe in meinen Social Media Account, ich sehe Foodblogger, Influencer, Influencerinnen. Das heißt, da sehen wir das natürlich sozusagen im Außen, ja, dass der Mensch, so wie er sich durch die Umgebung bewegt, beeinflusst wird in seinen Gedanken. Aber natürlich kann das auch etwas sein, was im Inneren entsteht. Es wird ja diskutiert, also vielleicht zum wissenschaftlichen Hintergrund, wir wissen bislang noch nicht so viel zum Thema Food Noise, Lebensmittellärm aus dem wissenschaftlichen, also vor dem wissenschaftlichen Hintergrund. Von daher ist es auch noch nicht so ganz klar, was es jetzt eigentlich genau umfasst und was jetzt dazugehört und was nicht. Aber wir wissen schon, dass es irgendwie darum geht, dass die Gedanken lästig sind und dass Menschen darunter leiden, dass sie sich den ganzen Tag mit Essen beschäftigen. Das heißt, es kann auch etwas sein, was durchaus im Inneren, sozusagen in unseren Gedanken entsteht und dann teilweise auch losgelöst ist von äußeren Einflüssen.
Vielleicht hast du so ein bisschen auch die Debatten auf Social Media verfolgt oder kam es zumindest nicht drum herum. Ich frage mich, warum das auf einmal so ein Thema ist in den sozialen Medien. Und dann frage ich mich gleichzeitig, ist das Problem einfach größer geworden oder hat sich jemand überlegt, das ist ein Problem und deswegen nenne ich es so und deswegen reden jetzt alle darüber.
Also ich glaube, das hat mehrere Facetten, warum das jetzt so ein großer Begriff geworden ist. Zum einen sehen wir ja in der Wissenschaft, ist dieser Begriff kaum rezipiert. Also ich habe jetzt zwei wissenschaftliche Artikel über dieses Phänomen gehört. Das heißt, so wie ich das einschätze, kommt das schon eher aus den sozialen Medien oder Medien. Ja? Wir wissen ja, dass Ernährung so ein Thema ist, was viele Menschen interessiert, eben weil das so omnipräsent ist und weil wir es jeden Tag tun müssen. Und gleichermaßen ist es natürlich so, dass es schon auch zu viel sein kann, wenn Menschen sich ständig auf sozialen Medien zum Beispiel mit Essen beschäftigen. Aber andererseits, warum dieser Begriff auch so aufgeploppt ist, zumindest aus dem wissenschaftlichen Kontext, ist, weil eben berichtet wurde, dass Menschen, die mehrgewichtig sind und die neuen Adipositas-Medikamente nehmen, also die GLP-1-Rezeptoragonisten, dass die eben berichten, dass durch die Einnahme von diesem Medikament der Lebensmittellärm aufgehört hat oder zumindest geringer geworden ist. Hier ist aber wichtig zu verstehen, dass das bislang wirklich nur anekdotisch berichtet wird. Das heißt, wir haben keine systematischen Studien, keine empirischen Daten dazu, wie häufig das zum Beispiel ist, ob das bei allen Personen ist, die dieses Medikament einnehmen. Und ich glaube, sozusagen einmal waren die sozialen Medien an sich der Faktor, weil Essen ist immer relevant in sozialen Medien. Zum anderen ist es aber auch dieses Phänomen, was jetzt beobachtet wurde, im Hinblick auf das neue Adipositas-Medikament.
Also Sie haben ja eben schon gesagt, das ist noch nicht so richtig erforscht, aber kann man sagen, ab wann zu viel Food Noise, zu viele Reize, der Umgang damit, wann das zu viel ist? Also wann kann ich persönlich sagen, okay, hier habe ich ein Problem?
Ich bin eine Psychologin und ich arbeite auch psychotherapeutisch. Das heißt, ich beschäftige mich natürlich auch mit den sogenannten klinischen Manifestationen. Also wann ist etwas eine Störung, zum Beispiel eine Essstörung. Und wir als Psychologen, Psychologinnen sagen immer, dass etwas zum Problem ist, wenn ich selbst einen Leidensdruck verspüre. Das heißt, wenn ich selbst das Gefühl habe, ich stehe morgens auf oder ich sitze bei der Arbeit und ich habe das Gefühl, es belastet mich. Und da würde ich immer raten, wenn man weiß, okay, das ist etwas, was jetzt auch über einen längeren Zeitraum nicht weggeht, würde ich schon sagen, dass man sich durchaus ärztliche oder psychotherapeutische Hilfe suchen kann und das auch erstmal abklären lassen kann, ob es vielleicht zum Beispiel Teil von einer Essstörung ist oder ob das ein Phänomen ist, was aber keinen Krankheitswert hat, weil also man muss ja auch sehen, wir denken ja alle an Essen, ja. Egal, ob wir jetzt einen extrem ausgeprägten Food Noise haben oder nicht. Klassischerweise ist es ja so, wenn Hunger entsteht, also wenn wir Hunger spüren, da denken wir ans Essen, weil das sichert ja unser Überleben. Das heißt, es ist absolut normal zu denken, ah, worauf habe ich gerade Hunger und was könnte ich jetzt essen? Also das würde ich nicht pathologisieren. Nur wir sehen auch, dass normalerweise nach einer Mahlzeit, wenn man gesättigt ist, wenn man richtig gut gesättigt ist, dann verschwindet der Gedanke auch wieder. Und dann kommt er irgendwann wieder, wenn die nächste Mahlzeit ansteht oder wenn man was snacken will oder so, ja. Das heißt, wir sehen eigentlich, so würde ich das beschreiben, dass das so in Wellen kommt, dass wir an Essen denken, aber dass auch, wenn wir wirklich gut für uns sorgen, dieser Lärm auch wieder verschwindet. Aber wenn er eben sozusagen nicht Mahlzeiten gebunden ist, also wenn er den ganzen Tag in unserem Kopf ist, dann würde ich sagen, dann ist es ein Problem. Aber das müssen Personen für sich selbst einschätzen, ob sie das Gefühl haben, das ist etwas, was mich wirklich belastet in meinem Alltag, was ich verändern will. Oder es gehört zu meinem Alltag dazu, darüber nachzudenken, was würde ich heute Abend mir kochen. Also das sind ja verschiedene Manifestationen von diesem Phänomen.
Und kann man schon klar sagen, was die Folgen von zu viel Food Noise sind? Also ist es automatisch, ich esse zu viel?
Das ist sozusagen das Problem, dass wir da keine empirischen Daten haben bisher. Das heißt, alles, was ich jetzt sagen würde oder was ich sagen werde, ist nur das, was ich theoretisch zu dem Phänomen zu sagen habe. Aber wir wissen sozusagen nicht in Deutschland, wie viele Menschen leiden darunter. Was hat das wirklich für Folgen? Aber natürlich ist es schon so, dass wenn ich den ganzen Tag ans Essen denke, ich eben zum einen entweder mehr essen könnte, ja, also weil ich eben dadurch getriggert bin. Und dann, wenn ich daran denke, okay, was könnte ich jetzt essen, dann auch tatsächlich zum Kühlschrank gehe oder irgendwie ins Restaurant gehe oder ins Café und mir da was zu essen kaufe. Bäckerei ist eher so ein klassischer Snackort. Auf der anderen Seite kann natürlich auch dieses ständige Gedanken ums Essen, muss nicht unbedingt mit einem Überessen einhergehen. Es kann auch ein Weg sein, das klingt erstmal paradox, weil das sich ja so wie unkontrollierbare Gedanken anfühlt. Aber es kann durchaus auch ein Weg sein, Kontrolle zu erlangen, indem das, was ich konsumiere, klassischerweise sind es die Kalorien oder der Fettgehalt, dass ich den tracke, ja, also dass das für eine, so wie eine Art Kontrollmechanismus wird, darüber nachzudenken, was habe ich jetzt gegessen, wie viel habe ich gegessen. Also das ist nicht so ganz eindeutig.
Das hätte mich nämlich auch nochmal gefragt, weil also zumindest in der Bubble, in der ich mich online bewege, da bekomme ich relativ viele Ratgeber, InfluencerInnen, die erstmal sich selbst präsentieren und sagen, guck mal, ich habe das so und so geschafft, dass ich so gut aussehe und ihr müsst es auch schaffen, indem ihr das und das esst, indem ihr eure Kalorien trackt, ganz viel Sport macht, also diese Selbstoptimierung hat in meiner Blase extrem zugenommen, aber da frage ich mich, ob das jetzt an meiner Person liegt und an meinem Verhalten online, dass ich da so reingerutscht bin, oder ob das wirklich ein Phänomen ist, was stärker geworden ist.
Ich bin ja keine Kommunikationswissenschaftlerin, deswegen kann ich keine Daten dazu liefern, ob jetzt Hashtags mehr verwendet werden oder nicht, da müsste man KommunikationswissenschaftlerInnen fragen, aber ich würde das schon so sehen, dass wir in multiplen Krisenzeiten leben. Gaza, Ukraine-Krieg, Inflation, Klimakrise, und dass das natürlich eine Belastung ist für Jugendliche, junge Erwachsene. Und dass durch das Essen, durch die Ernährung ein Gefühl entstehen kann, ich kann das jetzt kontrollieren, ob ich jetzt dieses Nahrungsergänzungsmittel nehme oder mich vegan ernähre oder wie auch immer. Das heißt, Essen kann dann zu einem Kontrollmechanismus werden in einer Welt, die mir sonst sehr unkontrollierbar erscheint. Und das würde ich eher sozusagen vor diesem Hintergrund sehen, dass das ein Bewältigungsmechanismus sein kann, wieder mehr Ordnung und Kontrolle im eigenen Leben zu schaffen, wo es im Außen so unruhig ist.
Und ohne das jetzt hier zu romantisieren, das kann auch zum Problem werden, ne? Also wir haben es ja eben schon irgendwie angesprochen, die Tatsache, dass man jetzt irgendwie anfängt, Kalorien zu zählen und über Ernährung wirklich auch so extrem nachzudenken, das hat nicht nur die positiven Seiten, dass man auf einmal schlanker wird, das ist ja erstmal nicht garantiert, sondern dass man ja eigentlich da irgendwann ja in so ein extremes Essverhalten verfällt, ne?
Auf jeden Fall. Also ich würde das auf gar keinen Fall romantisieren. Ich würde aber immer sagen, dass es auch wichtig ist, Essen, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, in einem Spannungsfeld zu verstehen. Wir müssen essen, also wir können Essen nicht einfach weglassen wie ein Suchtmittel, aber wir wollen es am besten auch noch genießen können. Und diese Balance zu halten zwischen Genuss und irgendwie Notwendigkeit, das macht für mich eben das Essen auch so spannend. Aber deswegen würde ich schon sagen, dass dieser Lebensmittellärm durchaus negative Folgen haben kann. Aber ich wollte schon auch darstellen, dass es auch normal ist, ans Essen zu denken. Also wenn wir vergessen zu essen, dann sterben wir. Also deswegen, ne, es geht irgendwie so um die Balance.
Jetzt haben wir sehr viel in unserer Arbeit damit zu tun, dass wir uns das Marketing der Industrie anschauen und gemerkt, okay, das ist sowohl ein Phänomen, was in den sozialen Medien stattfindet, aber auch in TV-Werbung, aber auch auf den Verpackungen selbst, und sehen, dass die Lebensmittelindustrie eigentlich eher Lust hat, unausgewogene Lebensmittel zu bewerben, einfach weil die profitabler sind und weil sich damit einfach mehr Geld verdienen lässt. Inwiefern spielt das auch eine Rolle, wenn wir uns anschauen, wie wir unseren Alltag beschreiten und welcher Lärm da eigentlich auf uns einprasst?
Das spielt eine sehr große Rolle. Also wenn wir uns vergegenwärtigen, also dadurch, dass wir Medien sehr omnipräsent über Smartphone verfügbar haben, aber auch wenn wir das Haus verlassen, dann prasseln ja ganz, ganz viele Reize auf uns ein. Und es gibt ein spannendes Paper aus den 2000er Jahren, was gezeigt hat, dass wir am Tag 212 Essensentscheidungen treffen.
Ja. Okay, 212?
212.
Also, okay, genau. Also weil ich denke jetzt darüber nach, 3 Mahlzeiten und dann vielleicht mal 2 Snacks.
Genau, aber also ne, Kaffee mit Zucker, mit Hafermilch, mit normaler Milch. Also das sind unendliche Entscheidungen, also im Schnitt 200 Entscheidungen. Und manche Menschen können sich sozusagen besser entscheiden, ja, und manche Menschen geraten da auch in Versuchungen, wobei es auch absolut in Ordnung ist, mal einen Burger zu essen, das ist mir ganz wichtig zu sagen, oder was auch immer, was man gerne isst, Schokolade. Nur natürlich ist es so, dass die Industrie ein Interesse daran hat, Produkte zu verkaufen. Und diese Produkte sind ja in der Regel so designt, sag ich mal, so hergestellt, dass sie wollen, dass wir mehr essen. Ja, da sind Aromen drin, die schmecken dann immer gleich und machen sozusagen süchtig oder können süchtig machen, ich sage es in Anführungszeichen, weil es ist keine klassische Sucht. Und sich davon abzugrenzen und zu sagen, ja, das sieht super lecker aus und es schmeckt auch total lecker, aber es tut mir und meinem Körper nicht gut, das ist schon eine Leistung. Und dafür braucht es auch Selbstregulationsfähigkeiten. Und wie wir eben sehen, ist unsere Ernährungsumgebung so gestaltet, dass es sehr viele im Prinzip hochkalorische Optionen gibt, und zwar Tag und Nacht, in Großstädten sowieso, aber natürlich auch in kleinen Städten oder auch in sozusagen anderen Regionen. Und da geht es schon darum, sozusagen den Alltag so gestalten zu können, sich von diesen, sag ich mal, Versuchungen auch ein bisschen abgrenzen zu können. Und das ist eine Leistung.
Würdest du sagen, dass die Umgebung anders gestaltet werden müsste, damit es den Leuten und Menschen leichter fällt, sowohl sozusagen weniger Lärm wahrzunehmen, als auch bei den Entscheidungen vielleicht am Ende eine gesunde Entscheidung zu treffen? Weil wir sehen ja schon, faktisch haben wir zumindest in den westlichen Ländern Probleme mit Mehrgewicht, aber auch mit Essstörungen. Also wir haben da ja wirklich damit zu kämpfen. Inwiefern müsste da was getan werden?
Also es gibt ein spannendes Modell, was eigentlich unser Ess- und Ernährungsverhalten beeinflusst. Und da gehen wir wirklich von der Mikroebene, von den Genen sozusagen bis hin zur politischen Ebene. Mhm. Und auf genau all diesen Ebenen kann Essen bespielt werden und können wir Interventionen gestalten. Und natürlich ist die Umweltebene ein sehr großer Einflussfaktor. In was für einer Umwelt bewege ich mich, wie die mich beeinflusst. Also es ist ja nicht nur das Individuum, was sagt, ich schaffe es jetzt, das und das zu essen, sondern es geht ja immer auch um eine Abgrenzung vom Außen. Und von daher ist es natürlich klar, dass Lebensmittelumgebungen uns beeinflussen. Ein Phänomen, was in den letzten Jahren ja auch viel beforscht wurde, ist zum Beispiel das Nudging, ja, dass wir gesunde Verhaltensalternativen verfügbarer machen. Also sprich, klassisch in der Kantine wird irgendwie, weiß ich nicht, der rote Reissalat als erstes prominent an der prominenten Stelle hingestellt und das Schnitzel ganz hinten in der Ecke. So, das sind ja so klassische Verhaltensansätze, die in den letzten Jahren erforscht werden. Aber natürlich ließe sich da bis hin zu Steuern und so weiter, ließen sich da viele Maßnahmen denken, die wir nutzen könnten, um unsere Ernährungsumgebung gesünder zu gestalten.
Werbung gibt's hier nicht, denn Foodwatch finanziert sich nur über eure Spenden und eure Mitgliedsbeiträge. Unsere Arbeit und auch dieser Podcast hier ist nur möglich durch eure Unterstützung. Alle Infos zur Mitgliedschaft findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank.
Wenn du drei Maßnahmen der Politik vorschlagen würdest, was wären die?
Ja, da kommen wir wieder dazu, dass ich ja Psychologin bin. Ja. Ja. Das heißt, ich beschäftige mich ja vorwiegend mit dem Individuum. Ja. Ich würde gar keine politischen Maßnahmen senden, sondern ich würde jetzt sozusagen auf meine Expertise verweisen und sagen, was können Menschen eigentlich tun, um sich von diesem Lebensmittellernen abzugrenzen, sie selber? Weil das ist sozusagen das, wozu ich auch forsche und wo ich auch mich täglich mit beschäftige. Und wo ich ja wirklich auch zu publiziert habe, ist das intuitive Essen. Denn wir sehen eben, viele Menschen schauen nach außen. Ja, was sagt die Kalorien-App? Was sagt die Verpackung? Wie viel habe ich jetzt gegessen? Was sagt die Waage? Ist ein ganz essentieller Faktor, gerade bei Frauen. Und ich sage, und das zeigen auch die empirischen Daten, die wir haben, dass es vorwiegend darum geht, wieder den Blick nach innen zu richten. Mhm. Was möchte eigentlich mein Körper? Worauf habe ich eigentlich Hunger? Und was nährt mich? Was befriedigt mich? Was macht mich wirklich satt? Und das ist etwas, was ich denke, was sehr vielversprechend ist, weil wir den Blick sozusagen von den ganzen äußeren Reizen nach innen richten und schauen, welche Lebensmittel tun mir gut. Und das darf auch durchaus die Schokolade und der Burger sein, weil ich finde es wichtig, diese Lebensmittel nicht zu verteufeln, denn die werden eigentlich eher genau dann attraktiv, wenn wir sie nicht essen können. Ja, sondern zu sagen, okay, vielleicht macht mich so ein Salat am Mittag gar nicht satt, na, dann esse ich doch was mit einer Sättigungsbeilage. Vielleicht sage ich auch, aber mittags irgendwie so einen großen, weiß ich nicht, Schweineschnitzel jetzt mal, da fühle ich mich danach träge. Ja, also unser Körper ist ja eigentlich so gebaut, dass er das natürlich reguliert kann, was wir essen und was uns sozusagen leistungsfähig, also was uns unseren Alltag bewältigen lässt. Mhm. Und da denke ich, das wäre eine Strategie, die ich Menschen empfehlen würde, die zu viel Lebensmittellärm bei sich verspüren, um mal den Blick nach innen zu richten.
Klingt erstmal einleuchtend, ist offenbar ja auch wissenschaftlich fundiert. Trotzdem frage ich mich, ist das so einfach wirklich? Also wenn ich diesen ganzen Lärm habe, wenn ich ja mich dann doch im Alltag auf den sozialen Medien bewege, wenn ich zum Bäcker gehe, dann werde ich den ganzen Sachen ja ausgesetzt. Wie kann ich diesen Umgang mit diesen ganzen Reizen denn verbessern?
Also das hat jetzt auch wieder viele Ebenen. Auf jeden Fall ist es schon so, dass ich kann mein Verhalten zu einem gewissen Grad auch steuern. Ja, das heißt, wir arbeiten auch viel, also intuitives Essen ist auch nah verwandt, sage ich mal, mit Achtsamkeit. Ja? Mhm. Also wirklich sich mal im Alltag auch diese 5 Minuten hinzusetzen und zu fragen, habe ich eigentlich gerade Hunger? Oder ist es 12, meine Kollegen, Kolleginnen sagen, komm, wir gehen essen. Ja, ich hol was da und da oder wir gehen in die Kantine. Das heißt wirklich, das können sozusagen Mini-Interventionen, kleine Übungen sein, die ich in meinem Alltag schon gut einbauen kann. Dass ich mich nach einer Mahlzeit frage, bin ich jetzt eigentlich gerade satt oder brauche ich noch was? Worauf habe ich eigentlich wirklich Hunger? Und ich würde schon sagen, dass das etwas ist, was man durchaus im Alltag bewältigen kann. Auf der anderen Seite, um jetzt nochmal sozusagen den Blick ein bisschen psychologischer, psychoanalytischer zu machen, könnte man sich natürlich natürlich auch fragen, ja, was ist da eigentlich für ein Bedürfnis hinter, was vielleicht an anderer Stelle nicht gestillt wird? Das ist jetzt, sage ich mal, schon ein bisschen psychotherapeutischer, wie ich eher psychotherapeutisch arbeiten würde. Also warum geht es so viel ums Essen? Ja, vielleicht geht es eigentlich um etwas anderes, um ein anderes Bedürfnis, was gestillt werden sollte. Und daher ist es, finde ich, wichtig, diese Verbindung mit dem Körper wieder aufzubauen und sich zu fragen, ja, was spüre ich eigentlich? Weil das ist etwas, was wir in unserem schnelllebigen Alltag oft verlieren. Und wenn wir ans intuitive Essen so als Konzept denken, dann gibt es quasi schon ab dem Säuglingsalter Ablenkungen, ja, sprich, oder sagen wir Barrieren, die dazu führen, dass ich weiter intuitiv esse. Zum Beispiel, dass meine Eltern als Säugling nicht richtig erkennen, wann ich hungrig bin und oder immer die Flasche rausholen. Aber das geht weiter, ja. Was sagen meine Eltern am Esstisch? Belohnen sie mich, wenn sie sagen, ja, wenn du den Brokkoli isst, dann kriegst du danach ein Lego-Spielzeug oder so, ja. Oder das geht dann weiter in der Schule, dann gibt es Kommentare über den Körper, gerade bei Mädchen. Und nicht nur im Sinne von, oh, du hast abgenommen, du siehst gut aus, sondern auch, also nicht nur, also du bist dick, sondern auch in die andere Richtung, du siehst gut aus. Auch das ist ein Kommentar über den Körper, der dazu führt, dass wir sozusagen uns eher kognitiv, also gedanklich mit dem Essen beschäftigen, anstatt zu schauen, worauf hat mein Körper eigentlich gerade Hunger? Das war jetzt eine lange Ausführung.
Ja, aber das war eine sehr gute Ausführung. Ich frage mich trotzdem jetzt, wenn ich wirklich verspüre auch, ich habe ein Problem, das ist alles zu viel. Mhm. Ist jetzt das intuitive Essverhalten, das Achtsamsein die Antwort oder ab wann, das ist jetzt ein wichtiger Punkt, ab wann muss ich mir auch therapeutische Hilfe suchen?
Also ich denke, man kann es ja mal ausprobieren. Ja, häufig ist es so, dass wir sehen, dass wenn man psychisch erkrankt, dass man nicht sofort zum Psychotherapeuten oder zur Psychotherapeutin läuft. In dem Sinne, dass Menschen oft viel zu lange zögern, um sich ärztlichen psychotherapeutischen Rat zu holen. Das heißt, ich zumindest aus meiner Praxis kenne das kaum, dass jemand kommt, der nicht wirklich ein Problem hat. Also oft, weil psychische Erkrankungen ja sehr stigmatisiert sind, warten Menschen viel zu lange, bis das Problem viel zu sozusagen schlimm geworden ist, ja, oder sehr belastend geworden ist. Das heißt, es reicht ja auch, mal zur Hausärztin und so zu gehen und zu sagen, ich habe das Gefühl irgendwie so. Und auch eine Hausärztin und ein Hausarzt kann ja erst mal eine erste Einschätzung liefern. Genau, und da würde ich sagen, oft zögern Menschen viel zu lange und denken, ich schaff's doch alleine und oh nee, Psychotherapie, oh, da habe ich einen Termin in der Woche, was denken die anderen von mir? So, also da würde ich eher dazu ermutigen, dass wenn man das Gefühl hat, oh, ich leide da einfach drunter und vielleicht geht das nicht nur 2 Wochen, sondern schon 2 Jahre, dann zu sagen, okay, ich gehe den Schritt und hol mir Hilfe. Oder schaue, ob ich Hilfe brauche.
Wie machst du das ganz persönlich, wenn du sagst, du forschst zu intuitivem Essverhalten? Wie gestaltest du so einen Alltag bei dir? Also wenn du vielleicht auch ein bisschen Stress hast, wie gehst du damit um?
Also es gibt ein Programm, das heißt sozusagen intuitives Essen und die haben 10 Prinzipien und da kann man sozusagen, würde ich jetzt aus professioneller Sicht mit den Prinzipien arbeiten. Ich persönlich bin jemand, ich habe einen sehr geregelten Essalltag. Also ich habe einfach morgens Hunger und ich zum Beispiel esse mittags immer warm, weil ich merke, so ein Brot mittags oder so ein Brötchen, das macht mich einfach nicht satt. Ich koch mir was oder ich habe was vom Vorabend vorbereitet oder ich gehe in die Mensa oder so. Das heißt, das ist auch für sich sorgen, dass man sich kennt und weiß, wie gestalte ich meinen Essalltag. Und ich mag das gar nicht, mal hier, mal da. Also ich snack auch, aber ich meine Mahlzeitenstruktur oder die mir gut tut, ist 3 Mahlzeiten am Tag mit Snacks zwischendrin. Aber genau, also es gibt Menschen, die haben morgens einfach keinen Hunger. Und die Forschung zeigt, da muss man auch nicht frühstücken. Ja, aber das muss man erstmal spüren und lässt man das Frühstück weg, weil man denkt, ah, da habe ich eine Mahlzeit weniger und dann ist die Waage weniger. Oder ist es, weil man schlicht und einfach keinen Hunger hat? Menschen sind unterschiedlich. Menschen können unterschiedlichen Essalltag haben.
Ja, und vielleicht um ein bisschen Druck rauszunehmen, auch nochmal, und das ist natürlich auch sehr schwer, aber sich vielleicht von gewissen Idealen, auch den sozialen Medien, auch mal ein bisschen zu versuchen zu distanzieren. Denn allgemein schon, wenn wir über das Thema Mehrgewicht reden, über Adipositas, ist es ja auch ein Begriff, starkes Übergewicht. Wann ist man eigentlich adipös? Und das kann man ja auch schon mal problematisieren und zu sagen, diese ganze Idee dieses BMIs, der ja Grundlage für eine Einschätzung gibt, wann man adipös ist oder übergewichtig ist, das ist ja eigentlich auch schon konstruiert, ne?
Genau. Also wir sehen, bin ich jetzt auch nicht primär mit in der Forschung beschäftigt, aber die Forschungsarbeiten, die es gibt, die überlegen sich, was ist denn ein besseres Maß, zu sagen, okay, ist es ein Übergewicht, ist es ein zu viel Gewicht, das ist mit Krankheit assoziiert. Der BMI ist es nicht, ja, sondern wir müssten eher sozusagen auf Krankheitswerte schauen, Cholesterin, Herz-Kreislauf-Probleme. So, das sind wirklich Krankheitsmarker, aber der BMI ist es nicht. Aber natürlich ist es auch nochmal wichtig, den Aspekt hatten wir noch gar nicht. Wir leben in einer Welt, in der Menschen, die schlank sind, für attraktiver gehalten werden, für schlauer, die werden eher befördert, die kriegen mehr Gesundheitsleistungen, ja. Also ergo, Menschen mit Adipositas werden stigmatisiert in unserer Gesellschaft. Und natürlich entsteht da ein extremer Druck bei Menschen, die mehrgewichtig sind, zu sagen, erstmal machen sie in ihrem eigenen Leben Erfahrungen und dann zu sagen, okay, irgendwie, ich muss was ändern, ich muss abnehmen, ja. Und wir sehen, dass es relativ wenig wirksame Programme gibt, wenn man erstmal sozusagen mehrgewichtig ist. Es geht eher darum, dann auch sich zu fragen, bringt es wirklich jetzt was ab, also abzunehmen? Das sehen wir in der Regel nein, sondern wie kann ich Gesundheitsverhalten aufbauen? Also wie kann ich in meinem Alltag gesünder essen? Wie kann ich mich bewegen? Was bringt mir eigentlich Spaß? Und sei es jetzt der Spaziergang, also niemand muss ins Fitnessstudio und da leiden, ja, sondern sozusagen für sich gesunde Routinen aufzubauen, die dazu führen, dass man sich selbst besser fühlt. Und das ist nicht die Waage, die sagt, ob man sich gut fühlt oder nicht, sondern das ist in der Regel, wenn man einen gesunden Wohlfühlalltag hat.
Also genau, also eher schauen, wie fühlt man sich und nicht, was die Waage sagt. Mhm. Das kann man vielleicht so zusammenfassen. Ja, danke Frau Gisch. Vielen Dank, dass Sie hier waren im Foodwatch-Büro.
Sehr gerne.
Ich möchte aber euch, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich nicht entlassen, ohne eine gute Nachricht zu vermelden. Und das passt ganz gut zu unserem Thema. Wir haben es stichwortartig schon angemerkt. Großbritannien hat nämlich neben der, vielleicht wissen das einige von euch, neben der Limo-Steuer noch eine Maßnahme jetzt eingeführt, um gesunde Ernährung bei Kindern zu fördern. Nämlich Großbritannien hat die Werbung für ungesunde Lebensmittel eingeschränkt. Und zwar seit Oktober wird die Junkfood-Werbung im TV nur noch nach 21 Uhr gezeigt und im Internet gar nicht mehr. Damit kommt die Industrie einem Gesetz zuvor, das Anfang kommenden Jahres in Kraft treten soll und dabei helfen soll, ja, Adipositas bei Kindern zurückzudrängen. Ganz interessant auch die Labour-Regierung, die amtierende, die hat das Projekt eigentlich von der konservativen Vorgängerregierung übernommen und umgesetzt und die erhofft sich von der neuen Regelung jetzt nicht, dass die Unternehmen jetzt gar nicht mehr Werbung schalten, sondern dass sie den Zucker- und Fettgehalt vieler Speisen verringern, um letztendlich weiter Werbung machen zu dürfen. Tja, und jetzt doch noch ein kleiner Dämpfer. Die Ampelregierung, die hat so ein ähnliches Projekt angestoßen vor ein paar Jahren und ein solches Gesetz auch in Deutschland vorgeschlagen. Doch das Vorhaben ist vor allem am Widerstand der FDP gescheitert und wir warten also jetzt wieder auf irgendeine Partei, die das Thema wieder anstößt. Aber bisher leben wir in Deutschland in einer sozusagen politischen Umgebung, wo Schutz der Kinder hier offenbar nicht so viel Priorität hat. Das sage ich jetzt aus einer Foodwatch-Brille.
Geschmacksverstärker.
Der Foodwatch-Podcast.